Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Alex Auer. Und ja, wir sitzen hier gerade in der Bäckerei in Innsbruck und er ist Mitgründer vom Impact Hub Tirol und das gibt es noch gar nicht so lange. Die Geschichte dauert gerade erst einmal, ich glaube, 3 Monate. Es ist nämlich im Juni 2021 gegründet worden von 3 Personen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Alex Auer. Hallo Alex.
Hallo Robert, vielen lieben Dank für die Einladung.
Lieber Alex, denkst du, dass du einen Unterschied für die Gesellschaft machst?
Dass ich einen Unterschied für die Gesellschaft mache? Ich glaube, dass jeder Mensch Impact hat oder einen Unterschied macht. Es ist nur so die Frage, ob der immer positiv ist oder negativ ist. Und von dem her würde ich sagen, ja.
Aber positiven Impact deinerseits.
Es gibt sicher Personen, hoffentlich, für die ich einen positiven Einfluss habe. Und es gibt wahrscheinlich auch Personen, die mit mir negative Erfahrungen gemacht haben und gesagt hätten, oder nur immer sagen würden, dass wurscht wäre, wenn man mich nicht getroffen hätte. Aber so geht es uns alle. Ich glaube, das Ziel von uns allen sollte sein, dass am Schluss doch das Positive überwiegt.
Was ist dein positiver Einfluss?
Mein positiver Einfluss konkret ist, glaube ich, in der Diskussion mit anderen Leuten in unserer Generation jetzt, sagen wir so Millennials, so irgendwas zwischen späten 80er und bis 98 oder so, ist, dass wir uns irgendwie entscheiden können, was wir machen, oder? Und das Größte, das unsere Gesellschaft ist so gebaut, oder, dass wir uns hauptsächlich mit Arbeit beschäftigen. Und ich glaube, wir können uns halt überlegen, für was wir arbeiten. Und das wird auch viel gemacht, dass die Leute in unserer Generation überlegen, okay, wie in dem Unternehmen arbeiten, wie ich das machen, wie Leuten Sachen verkaufen, wo ich selber gar nicht so überzeugt bin von den Produkten. Und von dem her, das war schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich, wenn ich mich schon mit irgendwas 40 Stunden oder mehr auseinandersetze oder so viel Zeit rein investiere, dann möchte ich da was Sinnstiftendes machen. Und ich glaube, dass das im Impact Hub jetzt schon sehr am Anfang ist natürlich. Oder auch die letzten 2 Jahre mit Setup, das war die Vorgängerorganisation, also so richtig ganz neu gegründet sind wir ja nicht. Eher umgegründet. Aber ich glaube, dass das gelingt oder zumindest der Vorsatz ist, dass man sagt, okay, wir wollen mit der Energie, die wir haben, das heißt eben das, was uns als Arbeitszeit zur Verfügung steht, sinnstiftend sein.
Genau. Wie stehst du generell zur 40-Stunden-Arbeitswoche? Hast du das jemals so in Frage gestellt, ob das Sinn ergibt? Weil es gibt ja immer wieder neue Modelle, wo man sagt, okay, man muss gar nicht 40 Stunden arbeiten, sondern es ist besser, wenn man weniger arbeitet, weil dann das Team produktiver ist. Aber wenn die Arbeit ja nicht sinnstiftend ist, dann bringt ja jedes Arbeitsmodell eigentlich gar nichts, oder? Also da kann man ja nur so viel herumdüfteln, wie man möchte. Wenn die Menschen keine Erfüllung darin sehen, dann wird es eigentlich schwer funktionieren oder neue Arbeitsmodelle zu implementieren.
Ich glaube, das ist halt die Grundvoraussetzung, dass man keine sinnlosen Sachen macht. Also ja. Es gibt ja viel zu viele Sachen, die keinen Spaß machen. Das Zweite ist so, oder grundsätzlich, es ist eine Frage, mit der uns wir sehr viel auseinandersetzen, mit Arbeitszeit und wie man das macht. Und wo wir auch schon Diskussionen geführt haben. Also es ist so oft auch die Frage gegensätzlich, wenn man sich anschaut, dass es Führungspersönlichkeiten gibt, oder die 70, 80 Stunden arbeiten, dann haben wir in unserer Gesellschaft das Narrativ, dass die super fleißig sind und voll cool, und die sitzen sogar Sonntag im Büro. Und grundsätzlich sind die aber gefährlich, oder? Sie sind gefährlich für den Unternehmenserfolg, die sind gefährlich für eure eigene psychische Gesundheit, wenn die krank werden und ausfallen, somit auch volkswirtschaftlich irgendwie belasten, wenn man es von dem her sehen will. Und dann ist für mich nicht so die Frage, ob es möglich sein sollte, ist ja das Narrativ, ob Leute so wenig arbeiten dürfen, sondern ich würde mir eher fragen, dürfen Leute so lange arbeiten? Oder darf ich sagen, Robert, du hast Verantwortung für 10 Mitarbeitende und du selber kannst dann aber 100 Stunden arbeiten in der Woche und die ungesunde Ernährung, keine Ahnung was, und daheim nur Stress haben. Das ist so. Also ich glaube, ich war jetzt auch gerade in Altbach und da haben wir auch über das Modell geredet, dass es nicht darum geht, was Maximalurlaub ist, sondern was mindestens Urlaub ist, oder? Dass Leute eigentlich 6 Wochen Urlaub machen müssen. Und wenn sie glauben, ja, Arbeit ist so stressig, und das ist schon bei uns auch, also wir arbeiten ja einmal weit mehr wie 40 Stunden in der Woche, aber man muss halt immer schauen, wie kompensiere ich das dann auch wieder, wie gleiche ich das aus. Und jetzt ist bei mir und bei der Jana nur besser wurscht, weil wir keine Betreuungspflichten haben oder sonstige Sachen, aber wir haben natürlich schon auch Leute im Unternehmen, bei denen das so ist, und auf das muss man auch Wert legen. Und im Grunde sollte jeder das arbeiten bei uns, was er oder sie glaubt, dass gesund ist für sie und dass sie nur möglichst viel beitragen können. Und ich sage sicher zu keinem, er sollte 5 Stunden mehr einerkennen, wenn die 5 Stunden dann aber eh nichts passiert, außer dass man nur mehr Energie aus einer Person rauszieht, wo eh schon nichts mehr da ist. Also ich finde das voll legitim. Also ich weiß jetzt nicht, ob es recht, also für mich soll jetzt einfach eigentlich das Recht genommen werden, zu viel zu arbeiten, dass es krank ist. Genau, das wäre mein Narrativ eigentlich.
Denkst du, dass da irgendwann der Switch kommt in Österreich? Ich meine, wir haben ja vor, oder es hat ja vor, ich glaube, 2 Jahren, oder? Ist das her, dieser 12 Stunden Arbeitstag, der hat sogar von der Wirtschaftskammer ein Video gegeben, ja, wie toll das ist. Cool. Das cool. Ja, ich kenne es noch. Also ich hab's. Geht's denn Erna gut, dann geht's uns allen gut, glaube ich, ist auch mal an ja, irgendeiner genau. Stelle vorgekommen.
Es gibt auf jeden Fall so das kleine Flugzeug, das die Kinder in die Schule bringt und das abholt und so, das ist schon sehr cool, ja. Das haben wir damals in der ÖH sehr viel geschaut, das Video, das weiß ich noch.
Aber denkst du, dass du irgendwann so den Switch gibt?
Ich glaube, das liegt an uns. Also das ist auch so ein Thema, mit dem wir uns oft beschäftigen. Wir sind die Generation, von der alle Studien sagen, uns ist so wichtig, was wir arbeiten und so sind, und uns ist Work-Life-Balance so wichtig und so. Das sehe ich dann aber in ganz vielen Startups, denke ich mir so, irgendwie, eigentlich kann die Work-Life-Balance überhaupt nicht wichtig sein, weil was macht es da eigentlich?
Es ist Work-Work-Balance.
Ja, es ist einfach so, oder weiß ich nicht, mit dem Chef oder mit der Chefin saufen gehen bis 3 in der Früh und um 7 wieder aufstehen, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, wenn das Work-Life-Balance ist, dann will ich es eigentlich auch nicht.
Vor allem, du bist ja dein eigener Chef. Also mit dem trinken zu gehen ist natürlich...
Ja, ist schon sehr lustig auch, aber genau, also ich glaube, das wäre mir auch einfach unangenehm, weil wenn man sagt, eben, man nimmt immer die Leute mit, man schließt ja auch immer Sachen aus, weil man trifft sie immer nach dem Arbeiten irgendwo und man redet halt trotzdem über die Arbeit und dann werden so Entscheidungen getroffen und andere Leute einfach ausgeschlossen. Das finde ich schwierig. Genau, aber was ich sagen wollte, es liegt an unserer Generation, oder wenn wir sagen, das ist wirklich das, was wir wollen, dann sind wir irgendwann die Leute, die an der Macht sitzen oder und das auch ändern können. Aber das war jetzt auch so eine Diskussion, die ich vor kurzem geführt habe. Oder die der Andreas Dreichel, aktueller Präsident von Forum Altbach, entgegnet hat, wie es geheißen hat, junge Leute müssen mehr an die Macht und dann passiert da auch was und dann ist auch mit Klimawandel besser und so. Und er hat dann irgendwie auch richtig entgegnet, dass wir eigentlich so eine junge Regierung haben wie noch nie, oder lauter Mitte 30er oder so rundherum. Und da ändert sich jetzt nicht viel. Also die Frage, die was mich stelle, ist, oder wenn Robert und Alex an der Macht sind und wir sagen, jetzt können wir mehr tun, wie es ist, ob wir dann uns an das erinnern, was wir heute sagen und sagen, boah, eigentlich sollte man schauen, dass die Leute mehr Urlaub machen und besser sind. Oder ob wir, wenn wir, bis wir dort sind, an der Macht schon so angestumpft sind, dass wir die Systeme erhalten, so wie es ist.
Wie bist du eigentlich damals auf das Thema Social Entrepreneurship gestoßen? Also wie kam das dazu?
Also ich komme ja eigentlich sehr aus der technischen Richtung. Ich habe Maschinenbau HTL gemacht, nachher am MT Verfahrenstechnik studiert, Umwelttechnik, habe meinen Bachelor über Biomassevergasung geschrieben und dort dann auch bei einem anderen super Unternehmen bei Syncraft in Tirol gearbeitet. Und eben komme ich ja aus dem Klimawandel-Thema, Energie-Thema und habe dann aber auch nebenbei BWL studiert am MT. Und habe da das Glück gehabt in meinem Studiengang, dass wir uns von Anfang an sehr eigenständig mit Themen beschäftigen haben dürfen und können. Und bei mir war das Thema halt immer, egal was wir gemacht haben, es war immer auf die ethische, gesellschaftliche Komponente. Also ich hätte auch irgendwie lieber VWL studiert wie BWL, weil ich sehr politischer Kopf bin, aber ich habe halt dann BWL studiert und dann war es also die Frage, wenn wir Marketing gemacht haben oder Kampagnen gemacht haben, dann waren es bei uns in die Projektteams, in denen ich war, halt immer irgendwie gesellschaftlich relevant und ethisches Marketing oder wie funktioniert das, und bin dann immer weiter reingekommen in das Thema Wirtschaftsethik einfach, wie funktioniert ethisches Wirtschaften und über das ethische Wirtschaften, und dann ist nur dazwischen in der Gründung von so einem studentischen Netzwerk für Wirtschaftsethik gewesen und der Notwendigkeit, ein Praktikum zu machen, bin ich dann eigentlich bei Setup gelandet, das eben damals schon die Jana mit der Julie und dem Max gegründet gehabt hat und ich die Jana eben nur früher kennt habe und dort dann eigentlich richtig in das Social Entrepreneurship reinstecken. Aber eigentlich komme ich mehr, also man kann da von zwei Seiten kommen, oder es geht eben mehr über das Wirtschaftsethische und das CSA zum Social Entrepreneurship oder halt viel aus den Unternehmerischen und sagen, okay, Unternehmertum mit Sinn. Und bei mir ist eigentlich das Erste, das sind so wahrscheinlich die Leute, die mehr von dem Moralaspekt herkommen.
Hast du seit Setup einmal so in Frage gestellt, ob du auf dem richtigen Weg bist oder ob das das Richtige für dich ist?
Ja, ich glaube, das muss man, ja.
Täglich.
Das ist schon täglich so, und vor allem eben, was ich gerade gesagt habe, wenn man so aus der moralischen Ecke rauskommt, dann ist ja Social Entrepreneurship irgendwie auch unangenehm, weil es im Social Entrepreneurship schon auch viel darum geht, eben, dass man sagt, man nimmt teilweise einen Staat aus der Verantwortung oder der Gesellschaft aus der Verantwortung. Man hat immer so das Thema, man arbeitet mit vulnerablen Gruppen, das Wort kennt ja jetzt eh jeder. Oder eben man hat Kundinnengruppen, das eigentlich halt schwierig ist oder herausfordernd sein kann. Und da ist dann schon immer so die Frage, okay, ist es das, was wir jetzt so aus unserer BWL-Brille betrachten dürfen überhaupt? Geht das nicht, darf man das? Und mit dem hadert man schon viel. Also das ist aber also eine Diskussion, die Szene immer wieder durchbricht oder ein Thema immer wieder führt.
Genau. Wie würdest du Social Entrepreneurship beschreiben? Also was ist das in deiner Wahrnehmung und wie denkst du, ist mittlerweile so die Wahrnehmung in der Gesellschaft?
Es gibt unterschiedliche Sachen, also Social Entrepreneurs sind, glaube ich, generell, ja, es gibt einfach zwei Lager. Entweder sind Social Entrepreneurs die coolsten am Campus oder sie haben was gegründet und es ist irgendwie cool und schafft Impact. Oder sie sind halt, oder halt genau das Gegenteil irgendwie. Weil es gibt schon, also wir haben, oder ich habe auch schon mit SozialunternehmerInnen zum Tor gehabt, die das auch irgendwie machen, weil es halt cool ist, oder? So, das sind die klassischen Unternehmer, die dann irgendwelche T-Shirts verkaufen oder Hosen oder keine Ahnung was und dann sagen
der Businessplan am Reißbrett machen.
So ja, genau, und sie pflanzen ein paar Bäumchen und dann geht das schon, oder? Und irgendwie, also ich glaube nicht, dass die eine Theory of Change haben, wo sie dann wirklich sagen, wie ändern sie ihr System, sondern das ist einfach, das für mich dann so ein bisschen Marketing, Social Entrepreneurship. Ist auch cool, also ich finde es nur immer besser, wenn sie mit ihren T-Shirts Bäume pflanzen, als wie sie tanzen nicht. Aber
man, sagst das du ändert zu denen,
das jetzt nicht.
Oder? Ja, aber sagst du zu denen etwas oder wie entgegnest du denen?
Also, ich entgegne denen gar nicht, ich finde das ja eh cool.
Okay.
Also ich finde das cool. Ich finde auch, wenn du jetzt ein normales Startup gründest, ist auch cool. Und wenn du, oder wenn du arbeitest, oder es ist, das passt ja alles. Also, es ist ja ein voll legitimer Ansatz. Du kannst ja nach wie vor sagen, okay, ich bin ein Unternehmen und ich zahle brav meine Steuern oder ich gebe eine gewisse Gewinnmarge an eine NGO ab. Das passt ja auch. Vielleicht die NGO kann vielleicht gesellschaftliche Probleme eh besser lösen als wie ein Social Entrepreneur oder Social Business oder so. Genau. Im Grunde wäre es halt cool, wenn eigentlich jetzt Unternehmen ein Social Business wäre. Das wäre halt cool. Oder wenn ich sage, ich denke von Anfang an mit, welche gesellschaftlichen Auswirkungen habe ich und maximiere meine positiven. Und das ist für mich so ein bisschen das Thema. Dann bist du ein Social Business. Oder dass ich auch sage, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Also allein schon nach innen, oder? Dass ich sage, ich schaue, dass ich da divers bin, dass die Leute Möglichkeiten haben, dass sie sich entfalten können und so, dann schaffst du ja auch schon viel, wie wir vorher schon gesagt haben, oder Leute können nicht mehr hergeben in ihrem Leben als wie 40 Stunden Lohnarbeit. Und wenn du einer dem möglichst cool machst, dann ist es ja wurscht, wenn du dann, keine Ahnung, also wenn du dann Vorarlschläuche verkaufst, aber die Leute haben richtig Spaß daran, in eine Firma zu gehen, wo man Vorarlschläuche herstellt. Das heißt, da ist ja auch schon cool. Aber das ist halt oft nicht so. Genau, ich glaube, sonst die Definition, es ist immer so schwer, wie man das macht. Also es gibt eh so ein paar Abstufungen, einfach die zwei Extrempunkte sind halt, du bist komplett NGO und schaust nur auf Impact oder du bist halt nur Shareholder getrieben. Und also was ich das Schöne eigentlich finde bei uns oder im Sozialunternehmertum ist, dass man sagt, ich kann Impact erzeugen, aber ich bin nicht abhängig. Weil das ist eigentlich das, was mich am meisten mitnimmt. Jetzt, natürlich nimmt es mir auch mit, dass Unternehmen so viel Profit erwirtschaften können, ohne dass sie jetzt auf soziale und ökologische Folgen achten müssen. Aber was mich auch mitnimmt, ist einfach, wenn du Leute hast, die extrem intrinsisch arbeiten und die coole Projekte großziehen und halt irgendwo NGO sind und dann sind sie halt abhängig von einzelnen Fördergebern oder vom Staat oder von der Regierung und dann kommt eine Neuwahl und dann heißt es, okay, das passt jetzt nicht mehr. Oder wir haben ja eh Beispiel gesehen, wie die türkisblaue Regierung gekommen ist und dann hat man einfach eine Politik oder ein Fördergeber quasi, der sagt jetzt die Themen, was Frauenförderung ist oder was sexuelle Aufklärung ist, die ist uns jetzt nicht mehr wichtig und die 10 coolen Projekte, die irgendwo in die Schule gehen und die Leute ordentlich aufklären und einer sagen, wie das geht, die sterben halt dann, weil die null Potenzial haben und das oder null Potenzial haben, sich selber zu erhalten und das ist eigentlich das Coole bei uns, dass man sagt, wir versuchen, solche Sachen möglichst wirtschaftlich unabhängig zu machen. Ob das zu 100% geht, das kann man nicht allweil versprechen, aber zumindest nicht so, dass es sagt, es gibt eine Neuwahl oder irgendein Philanthrop oder eine Stiftung fällt aus und dann ist das Projekt tot und die ganze Arbeit, die was man gemacht hat, irgendwie zunichte. Das finde ich uncool.
Gibt es etwas im Social Entrepreneurship Bereich oder generell im Business-Bereich, was du verwerflich findest?
Im Business-Bereich?
Ja, wahrscheinlich einiges.
Ja, es gibt ja eh die Klassiker, oder? Ja. Die voll schlafen. Es sind immer so die Sachen, oder hast man das System oder hast man die Spieler oder hast man das Spiel oder die SpielerInnen?
Oder beides.
Oder beides, genau. Also
muss nicht entweder oder muss es ja nicht sein. Es kann ja alles geben.
Ich meine, oder wie einfach das es ist, für Konzerne keine Steuern zu zahlen. Da ist irgendwie, weißt du, kann man das jetzt die Konzerne angreifen. Also ich finde schon, dass die auf jeden Fall, oder es ist kein nicer Move, auf der anderen Seite, wenn es einem so einfach gemacht wird, oder wie es, weiß nicht, was man alles nennen darf, aber wenn man jetzt sagt, oder wenn x Lutz mit einer Lizenzvergaben und der Hauptquote, ja, Headquote ist dann ein Briefkasten in Malta oder kein, ich weiß nicht so genau.
Ja, Starbucks ist zum Beispiel in Holland.
Genau, oder es gibt dann auch so Hackquote und die zahlen eine Lizenzdings, das ist so einfach, oder? Das ist nur, da hat sich noch nicht einmal ein guter Jurist hingesetzt. Weil wenn du sagst, okay, für das, dass du ein Konstrukt baust, das müssen die 20 gescheitesten Leute auf der Welt sein oder so, aber das ist so einfach. Das ist so einfach, dass man es Leuten so einfach macht und Konzerne so einfach macht, das zu umgehen. Das ist eigentlich das Frustrierende. Oder dass die das dann ausnutzen, ist so, okay, come on, was soll ich machen?
Wenn wir dann an der Macht sind oder wenn du an der Macht bist, dann...
Ja, das ist halt die Frage, ob so wer wie wir oder keine Ahnung überhaupt an die Macht kommt. Weil das ist dann nämlich eigentlich das, was man die Unternehmen wieder vorwerfen kann, weil ich meine, die kaufen sich halt auch in Wahlkämpfe ein. Jetzt auch andere Unterstellung, aber natürlich beeinflusst man das auch, dass da nichts geändert wird. Wenn jetzt die 10 reichsten Unternehmen in Europa in Brüssel dafür lobbyieren würden, dass die Lücken geschlossen werden würden, dann wird das eh passieren. Das wird eher passieren, als wie wenn wir mit 2000 von unseren Freundinnen auf die Straße gehen in Innsbruck und sagen, dass das uncool ist. Genau, das tut halt wieder keiner. Ist auch klar.
Ja. Ich würde sagen, wir machen weiter beim Impact Hub, wenn es in Ordnung ist, dass wir mehr auf das eingehen. Wie war dann so der Switch von Setup auf Impact Hub? Oder Impact Hub Tirol, muss man ja sagen. Also Impact Hub ist ja eigentlich ein Verein, was extrem viel...
Genau, also ein globales Netzwerk. Für uns war es damals so, nach der Corona-Zeit, wir haben vor Corona-Zeit unsere Tochter GmbH gegründet, die Setup GmbH. Nicht der beste Zeitpunkt, aber hat dann auch passt im Nachhinein. Und dann waren wir bei der ersten Netzwerkveranstaltung wieder im Herbst und haben dort öfter erklärt, was wir machen mit Setup. Da haben alle gesagt so, ja, also sowas wie der Impact Hub. Und da haben wir gesagt, ja, sowas wie der Impact Hub, nur noch ohne Space. Damals war aber schon klar, wenn wir gute Programme facilitaten wollen, dann brauchen wir irgendwo Raum. Und dass wir halt nicht der Impact Hub sind. Genau. Dann sind wir im Zug gesessen, beim Heimfahren. Dann habe ich zu Jana gesagt, ich glaube, es wäre irgendwie sinnvoll, wenn wir Impact Hub werden würden. Weil wir damals schon immer das Ding gehabt haben, ist auch so, weiß ich nicht, ob es ein Tiroler Ding ist oder ob das auch sonst wo ist, aber wir sind halt Studierende oder sehr aus dem Studierendenumfeld gekommen und dann haben wir ein Setup gegründet und das war dann immer so der Studieverein und das sind Studis, die irgendwas Nettes machen, sogar wie wir schon GmbH waren oder was du dann denkst, ja, ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand für das, dass man nur nette Sachen macht. Und es wäre einfach stark, oder wenn wir sagen, wir können in Tirol ein globales Netzwerk herbringen. Es ist in Tirol passiert viel, es sind alle super engagiert in der ganzen Startup-Szene, es sind auch alle cool, jetzt vom ICT, vom Hauser bis Werkstätte Watten, Startup Tirol, es sind alles coole Leute engagiert da. Genau, aber so richtig, dass wir sagen, so ein globales Netzwerk hätte eben auch noch gut herpasst. Dann waren das so die Überlegungen, vor allem wenn wir dann noch in den Impact-Thema drin sind, Sustainable Development Goals, unser Stern quasi, dem wir folgen. Und das sind globale Ziele, also globales Netzwerk mit globale Ziele, super. Und normalerweise ist es so beim Impact Hub, dass man eine Neugründung sein muss, quasi, dass man Impact Hub werden kann. Das haben wir nicht gewesen. Und dann haben wir halt so googelt und dann hat es zum ersten Mal ein Programm gegeben vom Impact Hub, wo man aus bestehender Organisation Impact Hub werden kann. Da haben wir gesagt, okay, das sind jetzt so viele Faktoren, die da ganz spontan eigentlich passen, dass wir zwar überhaupt nicht an Schicksal glauben, aber gesagt haben, okay, wenn jetzt alles passt, dann lass uns das probieren. Da haben wir mit unserem Team geredet, das war dann schon einiges an Überzeugungsarbeit natürlich, weil es ein großer Change-Prozess war, die sind eigentlich erst so angekommen bei Setup und haben gesagt, okay, jetzt verstehen sie so, was Social Entrepreneurship ist, oder die Martina, die war schon länger im Social Entrepreneurship tätig, aber so, was macht man da überhaupt und was geht da in Tirol, und dann so 2 Monate nachdem die dabei sind, kommen die zwei von Wien zurück und sagen, jetzt müssen wir umgründen oder das. Aber genau so ist es dann auch gelaufen. Da haben wir ein super cooles Programm gemacht, wo wir sehr unterstützt worden sind, wo wir nur unser ganzes Businessmodell aufbauen müssen haben und neu machen müssen haben. Und dann haben wir leider online, leider nur online, aber eben am 8. Juni, glaube ich, haben wir dann eröffnet. Und jetzt hoffen wir, dass wir bald auch physisch eröffnen können.
Genau. Wie nimmt man die Leute mit auf so einen Change-Prozess? Also wenn man sagt, okay, wir machen jetzt einfach den Switch zum Impact Hub und die Leute sind erst irgendwie so mit Setup vertraut, wie nimmt man da die Leute mit? Weil man kann ja, also bei Change-Prozessen kann man eigentlich alle vergraulen im Worst-Case-Szenario. Mhm. Also wie ist dir das gelungen?
Ich glaube, uns ist es schon gelungen, aber also wir haben da extrem viel falsch gemacht. Von Anfang an, aber das war halt auch so. Das ist eigentlich eh nicht gut gelaufen. Also man muss echt sagen, da an unser Team, dass sie einfach extrem cool sind und auch intrinsisch motiviert sind, dass sie gesagt haben, okay, sie bleiben da dabei und gehen da auch mit, weil genau, wir haben zwar dann alles versucht, oder wir haben sehr versucht, quasi das emotional zu erzählen von unserem Storytelling her, wieso wir Impact Hub werden wollen, und haben auch sehr versucht, sehr rational zu sein. Eben zu sagen, was bringt uns das betriebswirtschaftlich, was sind Pro- und Kontrapunkte und so weiter. Also wir haben da schon sehr viel versucht, aber ist uns jetzt nicht so, für mich hat es nicht angefühlt, als wie, dass ich jetzt ein Typ wäre, den man unbedingt fragen muss, wie erfolgreiche Change-Prozesse funktionieren. Genau. Aber mega Learning, und für den nächsten Change-Prozess sind wir vorbereitet.
Oder was würdest du anders machen beim nächsten Change-Prozess?
Es ist so, wahrscheinlich ein bisschen extern begleiten lassen. Mhm. Einfach, weil das ist halt immer in der Konfliktsituation, wenn man dann schon eigentlich, oder, und wir haben es halt so dargestellt, es war dann so ein bisschen, wir kommen zurück und haben da die Idee, und die Frage ist aber, wenn die Idee schon so entschlossen ist, oder für uns hat das halt im Bauch so richtig gut angefühlt, und wir haben da im Zug schon herumgetüftelt, und wie das dann alles funktioniert hat, und voll cool, und passt, lass uns das machen. Und Jana und ich sind einfach so Menschen, oder das hat schon immer so funktioniert, dass man es, egal wie lang der Entscheidungsprozess dann war, aber wenn die Entscheidung da war, dann geht's los. Und das ist halt ungut in einem Change-Prozess. Oder weil du willst ja, die Leute wollen ja dann eigentlich teilhaben und auch Teil der Entscheidung sein.
Das ist ja schon eher diktatorisch.
Das haben wir dann auch versucht. Aber irgendwie, glaube ich, haben wir das auch nicht so ausgestreut, dass wir nun wahnsinnig drüber diskutieren wollten. Also wir haben natürlich gesagt, okay, wir können nur mal drüber diskutieren und wollen das alles machen. Aber es war uns eigentlich alle klar, dass wir die Entscheidung schon getroffen haben. Und von dem her, genau, also das musst du einfach anders machen. Wenn du schon fixe Entscheidung hast, dann musst du zumindest sagen, hey, wir haben die Entscheidung eigentlich schon. Und genau, wie gehen wir jetzt mit dem um? So, das würde ich auch ein bisschen anders machen, ja.
Wie blickst du auf die letzten 3 Monate zurück?
Gut. Also, ich war das erste Mal wieder ganz lange auf Urlaub. Oder ganz lange, länger auf Urlaub. Das, glaube ich, hat uns heuer sowieso alle gefallen, aber mir auch. Und sonst, es ist halt eine ganz andere Dynamik geworden. Wir sind mit Setup eben immer Leuten nachgelaufen und gesagt haben, hey, wir haben da voll was Cooles vor, wir sind ein cooles Team und wir werden auch von Charlie Kleissner unterstützt. So. Der ist sowieso immer schon unser Türöffner gewesen, schon aus Setup. Und es war halt irgendwie alle so ein bisschen wurscht, oder weil es halt Setup und keine Ahnung, es sind irgendwelche Studis, die da was machen wollen, oder Absolventinnen, die was machen wollen. Und jetzt merkt man schon, oder dadurch, dass man internationales Netzwerk gegeben hat, dass es auch einige Player gibt im Ökosystem, die genauer wissen, was sie auch für einen Vorteil haben über so ein Netzwerk, weil das Thema Impact da gerade super Konjunktur hat, dass man, also es ist schon, wir haben eröffnet und haben dann den Tag darauf einen Termin beim einen Landesrat gehabt und den nächsten Tag darauf einen Termin bei der Landesrätin. Und genau, und bei der Eröffnung dann nur Video gehabt oder Grußbotschaft von der Bundesministerin gehabt und der Bürgermeister war da und so. Und das sind halt so Sachen, die...
Also ziemlich ein Gamechanger.
Ja, das ist, auf einmal hast du Relevanz oder du machst genau das Gleiche, heißt halt anders und das...
Und da sind wir die Macht
und vom Branding einmal, eigentlich. Ja, genau. Aber es passt eh. Das passt eh. Also ich habe es positiv empfunden, aber auch, also das ist vielleicht noch ein bisschen unsere Schwäche, dass wir nicht so, noch nicht ganz so gut sind in Sachen Feiern, sondern weil einfach nur so viel Arbeit vor uns steht.
Ja, das ist so schade,
dass,
oder?
Dass da halt immer wieder heißt, okay, das ist jetzt so, also es war ja einfach kein Ziel von uns. Unser Ziel ist ja, Impact zu schaffen, oder? Unser Ziel ist, Tirol als den Hotspot für soziale und ökologische Innovation zu etablieren, oder? Wir wollen eigentlich ja Reframing von der ganzen Region, oder wir wollen, dass Leute sagen, sie kommen nach Tirol, oder ist, weil dort was passiert. Oder, und wir wollen eigentlich der Samenkorn von dem ganzen Ding sein, und das ist so eine große Vision, oder eigentlich komplett absurd. Wer ist man, dass man sich das ausdenkt? Und das ist aber okay, wie man jetzt heißt und was das Vehikel dazu ist und so weiter, das ist halt so, das ist eh nett, aber irgendwie, das ist halt so ein kleiner Schritt für die ganze Visionserfüllung, dass das dann immer so, wenn das halt so ein Schritt gemacht ist, dann heißt ja eh klar, aber was ist jetzt der nächste?
Ich glaube, der Podcast wird ein bisschen länger, weil da waren jetzt ultra spannende Dinge drin. Also erstens, denkst du, dass Tirol das richtige Bundesland dafür ist?
Ja.
Denkst du?
Ja.
Also denkst du, dass vielleicht in Salzburg oder Vorarlberg vielleicht leichter wäre?
Ja, finde ich schon. Nein, ich finde, also...
Was wäre das schwierigste Bundesland grundsätzlich?
Schwierigste Bundesland?
Ja, also ich denke, Tirol ist ja schon... Es ist nicht ultra schwierig. In Tirol ist ja irgendwie alles schwierig, oder? Oder sehe ich das vielleicht
falsch? Nein, es gibt extrem viele coole Leute in Tirol.
Ja, schon.
Es gibt extrem viele coole Leute in Tirol.
Aber es ist ja so schon sehr hoteliergetrieben, oder?
Also ja, so. Es gibt aber auch coole Leute, die da unterwegs sind.
Ja.
Und die werden auch mehr. Genau. Also ich finde es vor allem, also bei unserer Geschichte, die wir gerne erzählen zu Tirol, ist es einfach, dass wir, alle anderen Hubs sind ja so in Metropolen. Oder viele, oder die sind, keine Ahnung, was, Impact Hub Sao Paulo, Impact Hub Riad, haben wir im Vorgespräch geredet, oder Impact Hub Berlin, München, Wien und so, und das ist halt cool, und es ist auch cool, dass da viel über Nachhaltigkeit geredet wird und Ökologie geredet wird und sonst irgendwas, aber wenn ich jetzt da sitze oder in der Bäckerei mit dir und wir gehen eine Viertelstunde in eine Richtung, dann stehen wir mitten in der Natur und wissen eigentlich, was es zu erhalten gibt. Oder da, wenn wir da rausgehen, da ist die Artenvielfalt. Da ist das, was wir sagen. Das sind die Ziele, die wir erreichen wollen. Und deswegen ist in Tirol, gibt es natürlich schon Sachen, wo man sagt, okay, ob man das so erhalten will oder erhalten muss, wie es ist, aber ich glaube, da sieht man halt noch so viele Sachen, die cool sind. Und das einfach wert sind, dass so bleibt. Genau, wenn man jetzt sagt, das konservative Tirol, im Konservativen geht es ja immer darum, Sachen zu bewahren. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, die Konservativen sagen ja oft, die Schöpfung zu bewahren. Und wenn man sich jetzt die Tiroler Schöpfung mit deren konservativen Mindset anschaut, dann ist das vielleicht der Platz sogar für ökologische Innovation.
Mhm. Genau. Und wie ist es, so, du hast angesprochen, so eine, ja, absurde Vision. Wir haben ja damals vor 2 oder 3 Wochen, wo diese Veranstaltung war von der Werkstatt Wattens, haben wir ja auch über meine Vision gesprochen und wie gehst du selbst damit um, wenn etwas so, ja, unerreichbar erscheint? Weil irgendwann kann man es ja einfach verlieren. Man kann es aus den Augen verlieren. Weil klar, man kann sagen, das ist meine Vision, aber unser Fokus, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist abgegrenzt und irgendwann ist man vielleicht dazu verleitet, was mache ich da überhaupt? Ist es nicht vielleicht besser, irgendwie irgendwas anderes zu machen oder die Vision herunterzustecken? Würdest du jemals die Vision verringern? Würdest du das jemals machen?
Nein, glaube ich nicht. Also da hat man ja keinen... Was bringt so an, wenn man... Was passiert denn, wenn man die Vision erreicht hat? Also ich kann mir jetzt Ziele setzen oder Visionen setzen, die ich nächste Woche erreiche und dann schreibe ich mein Tagebuch rein, ich habe die 10. Vision erreicht.
Ja, aber was ist überhaupt eine Vision?
Ja, ich finde schon, Vision ist einfach ein großes Ziel, oder wo man gewisse Vorstellungskraft auch braucht.
Ja.
Genau, einfach wo Sachen auch geändert werden muss. Und so, und wenn du deine Vision nicht erreichst, dann hast du wahrscheinlich einfach zu wenig Zeit gehabt. Oder einen falschen Plan oder eine falsche Herangehensweise, aber das findest du ja erst heraus, wenn du am Weg bist und sagst, okay, meine Vision ist, Tirol zu den super Hotspot zu machen. Und in 50 Jahren ist er das vielleicht noch nicht. Genau, dann keine Ahnung was, gegen Pension. Oder bin ich schon in Pension? Dann habe ich vielleicht irgendwem anderen auch überzeugt, der Vision zu folgen. Das wäre halt cool. Und sonst habe ich es halt in meiner Zeit nicht erreicht. Also es sind, wie viele Leute sind gestorben und haben eher Visionen, die sie gehabt haben, nicht mehr miterlebt, wie sie die erfüllt hat später.
Ja, ja. Wir haben ja auch über Vincent van Gogh im Vorgespräch gesprochen. Und ich habe heute tatsächlich in meinem Erfolgsjournal nachgelesen und da habe ich mal so eine Seite, also ich schreibe immer so links To-Do und Erfolge und dankbar für und rechts so ja die Learnings. Und da habe ich so eine Seite drin gehabt mit der reichste Platz ist der Friedhof. Da sind so viele Songs, was nie verwirklicht worden sind, was nie geschrieben worden sind, aber irgendwo in Gedanken existiert haben. So viele Ideen, was nie nach draußen gedrungen sind. Und es hapert meistens einfach an der Umsetzung, oder? Also einfach mal machen und gar nicht so viel darüber nachzudenken, oder? Also denkst du, dass das so der größte Grund ist, dass teilweise so Visionen zugrunde gehen, dass man sich teilweise nicht traut, weil sie zu groß sind? Oder genau.
Ja, oder weil man halt nicht weiß, wie umgehen mit dem, oder? Du musst ja irgendwie einen Plan auch haben und dann ist halt, es ist auch super anstrengend. Also es geht ja jetzt gar nicht so um geschwollene Visionen. Es gibt ja auch kleinere Visionen, was trotzdem anstrengend ist, das umzusetzen. Oder was man dann, oder auch unsicher ist und riskant ist. Und wieso ist man denn, also was wir immer sagen, was wir eigentlich schaffen müssen, es gibt jetzt in dem Jana und ich und restliches Team, auch der Johannes, was wir immer gesagt haben, ist, was wir schaffen müssen, ist Leute mit große Visionen zusammenbringen mit dem Verantwortungsgefühl für die Vision. Weil dann passiert was, oder? Weil eigentlich, glaube ich, ist das, gerade wenn man so Visionen hat, die gesellschaftlich was ändern können, die Ungleichheiten verbessern können oder wo du einfach was bewegen kannst, dann hilft das noch nicht. Du musst ja auch irgendwie verantwortlich fühlen. Oder sagen wir, du hättest die Idee, du hättest die Lösung, wie 1 Million Leute weniger hungern müssen. Oder wie wir alle super easy CO2-neutral mobil sein können. Dann ist irgendwie auch deine Aufgabe, dich für das zu verantwortlich zu fühlen. Und dann eine Aufgabe vom Impact Hub oder von der Gesellschaft, die dabei auch zu unterstützen, oder so würde ich das sehen. Aber wenn sie nie wer verantwortlich fühlt für das, dann hat man halt große Visionen und die gab man dann ein, der sagt, das war ein großer Denker, aber er hat sich irgendwie, genau, ich kann jetzt auch so eine Idee hinschmeißen und sagen, meine Idee ist es, dass Tirol der Hotspot wird und dass es eine coole Wirtschaft gibt und so. Und dann gehe ich wieder heim. Also, dann passiert ja auch nichts, oder?
Ja.
Und irgendwie, dass sich wer verantwortlich fühlt für das und drüber redet und irgendwie sagt, okay, wer macht das jetzt? Und wie machen wir jetzt? Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Das Verantwortungsgefühl.
Würdest du sagen, dass du viel Verantwortung übernimmst?
Ich jetzt verantworten, ja. Wenn man jetzt mal da unterwegs ist, mal übernimmt, dann das eben auch, jetzt sind wir, gehen wir so viel aus der Metaebene und alles so romantisch, aber eigentlich Verantwortung hat man dann, finde ich, die hat erst dann angefangen, wenn man dann auch Leute mal von seiner Vision überzeugt hat und dann Angestellte hat oder Mitarbeitende und so, die einfach sagen, egal, also da geht es jetzt nicht um das Hierarchieverhältnis oder so, sondern da geht es einfach, jetzt hat man 3-4 Leute überzeugt von seiner Vision oder und dann ist irgendwie so. Du willst dann auch nicht, dass du später drauf kommst, hey, irgendwie, oder dass wer Schaden hat wegen denen oder sonst was, das wäre halt uncool. Da kommt dann das Verantwortungsgefühl so richtig auf. Aber sonst, glaube ich, haben wir Verantwortung, sollte jeder haben. Ja. Gerade für sein Umfeld oder für sich selber eben.
Zum Thema Vision, was ich so spannend gefunden habe bei unserem ersten Gespräch, wir haben uns ja vorher nicht gekannt und dann in der Werkstatt bei dieser French Party haben wir uns dann getroffen, wo du gesagt hast, ich habe ja so meine Vision erzählt mit dem Bildungszentrum und habe gesagt, wer bin ich, um in Frage zu stellen, wie bescheuert unser Bildungssystem ist. Wir lernen einfach so die falschen Dinge, aber es steht mir nicht zu, das zu beurteilen, weil wer entscheidet das, was die richtige Bildung ist? Mhm. Und dann hast du gesagt, wenn es deine Meinung ist, dann reicht das ja. Wenn man nur selbst die Meinung vertritt, das reicht eigentlich schon aus und dann muss man eigentlich nur mehr andere davon überzeugen. Und das ist eigentlich so auch ein Plan, oder? Und
ja, genau. Also das geht jetzt, du kannst natürlich auch Leute von einer falschen Idee überzeugen, das haben wir ja auch schon mitgekriegt, das kommt halt darauf an, was dein Antrieb ist. Aber im Grunde, wenn das deine Meinung ist, dass das Bildungssystem nicht gut ist, so wie es ist, dann sei dir das ja zugestanden. Und wenn du sagst, du willst unbedingt daran was ändern, das juckt in erster Linie einmal keinen, oder? Da hast du kennst den Bacher, der träumt immer von dem Bildungssystem und so, aber wenn es dann irgendwie, ich habe gestern gerade einen Artikel gelesen, dass anscheinend reicht, wenn man 3,5% der Gesellschaft überzeugt, dass es dann einen Umsturz gibt. Also wenn es 3,5% in Österreich oder in Tirol oder keine Ahnung, was dein Wirkungskreis ist, den du anstrebst, überzeugst davon, dass das Bildungssystem deiner Meinung nach nicht funktioniert und dass du eine bessere Idee hättest, dann kann sein, dass das auch reicht, dass das dann wirklich anders ist. Und dann ist aber eh voll legitim. Also ich glaube auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man grundsätzlich schon gute Ideen braucht, um Leute zu überzeugen. Es gibt immer wieder Beispiele, wo man sich denkt, hey, come on, das so. Aber die werden halt bei uns immer so überdramatisiert oder dargestellt. Es ist auch alles dramatisch, aber keine Ahnung, die meisten Leute haben jetzt auch, zeigen sich jetzt auch in der Pandemiebekämpfung und so extrem solidarisch oder und helfen sie und jetzt auch und lassen sie impfen und so. Aber wir sagen halt, okay, es gibt dann keine Ahnung, was 10-20%, die sich nicht impfen lassen und auf die müssen wir dann super Druck ausbauen und so, damit sie dann auch auf unserer Seite wechseln. Da haben wir es jetzt vielleicht verpasst, aber wenn man es von Anfang an Leute versucht, einfach mitzunehmen und überzeugen von Sachen, dann geht das vielleicht anders.
Ich habe mal so in Frage gestellt, warum so viele die Impfung in Frage stellen. Also ich habe in Frage gestellt, warum die Impfung so negativ behaftet ist. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist es einfach, weil es oft heißt, ja, der ist innerhalb von einem Jahr entstanden. Es hat ja schon Vorstudien gegeben, weil SARS gibt es ja schon länger. Ja. Aber das würde ja eigentlich nur bedeuten, dass sie ja auch in einem Jahr einfach viel mehr erreichen könnten. Das habe ich immer dann gedacht. Dass die Menschen einfach nicht wahrhaben wollen, was kann ich denn in einem Jahr erreichen? Was kann ich für einen Impact schaffen in einem Jahr, wenn es sogar möglich ist, eine Pandemie unter Anführungsstrichen zu bekämpfen, also zu bekämpfen unter Anführungsstrichen, weil bekämpft haben wir es ja noch nicht, innerhalb von einem Jahr. Aber was eigentlich möglich ist, so schlussendlich. Und ich glaube, dass das einfach so, weil da müsste man ja Verantwortung übernehmen, oder? Weil da müsste man ja sagen, ja, wenn ich jetzt Verantwortung übernehme für mein Leben, dann könnte ich in einem Jahr so viel erreichen. Und das ist ja Wahnsinn. Und das will die Gesellschaft irgendwie nicht, oder? Zum Teil.
Ich weiß nicht, ob es die Gesellschaft nicht will oder ob es unser System nicht will.
Ja.
Wenn jetzt, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir in einem System leben, das unbedingt darauf ausgelegt ist, dass sich jeder zu 100% selber verwirklichen kann. Oder das ist...
Ja, aber man kann ja ausbrechen von dem System,
oder? Ja, das weiß ich auch nicht, oder? Wenn du sagst, dir hängt dein Mietvertrag im Knack und du hast sonstige Aufgaben und schon mit dir selber zu kämpfen oder mit deiner Gesundheit zu kämpfen, dann ist das schwierig irgendwie. Dann ist schon sehr schwierig und dann ist halt leichter und irgendwie von unser System ist halt auch so gebaut, dass man eigentlich nichts dran ändert. Genau. Und dann versucht man es ab und zu, dass man sagt, okay, jetzt muss alles ganz schnell gehen und dann kommt man drauf, dass das eben nicht funktioniert. Und das ist halt so die Frage, man könnte generell ein System bauen, wo progressive Sachen und schnelle Sachen und Innovationen möglich ist, aber wir haben unser System so gebaut, dass eigentlich darauf ausgelegt ist, dass in Grunde mal alles so bleibt, wie es ist. Und dann gibt es ein paar, die dürfen ja eine Innovation vorstellen und dann macht man da ja Sachen und so, aber grundsätzlich an unserer Ordnung sollte man nicht so viel rütteln. Genau, und dann kommt so eine Pandemie und auf einmal muss alles digitalisiert werden. Oder keine Ahnung, die anderen sind sich noch nicht einmal sicher, ob sie jetzt WhatsApp unbedingt brauchen und ob das alles so cool ist oder nicht. Und währenddessen sie auf einmal nur mehr digital arbeiten müssen. Und das mit der Impfung auch, genau. Das ist eigentlich, hört man ja, wenn man jetzt irgendwelche neuen Zeichen ausbrechen oder so, dann heißt es ja, da wird jetzt leider nichts gehen, weil es, bis man da nicht 20 Jahre dran geforscht hat, dann geht das nicht. Und dann geht es auf einmal schon. Und so, das ist halt immer.
Ja. Also, wenn aus einem ja, Ich möchte ein Ich muss wird, dann ändert sich ja auch alles, oder? Eben. Also es war alternativlos.
Genau, aber das, wir sind ja viel bei alternativlosen Sachen, oder? Es ist ja auch völlig absurd, wenn man jetzt die Klimakrise anschaut, dass es Verbrennungsmotoren nur gibt, oder? Es gibt einfach Alternativen.
Aber doch spüren mit dem Pain noch nicht, oder? Ja. Also die Einschränkung mit einem Lockdown, wo man nicht in Tirol nicht einmal die Gemeindegrenzen überschreiten hat dürfen, dieser Pain ist ja viel größer
als aber wie der. Aber den Pain hast ja du, den hast ja du nicht gespürt, den hat ja die Regierung gegeben. Zu mir hat Erlass, Landeshauptmann Platter, sagt zu mir, Erlass, zack, du darfst nicht einmal dein Haus verlassen. Nicht einmal meine Wohnung verlassen. Dann denke ich mir, ja, okay, passt.
Ja, aber
gut. Habe ich schon verstanden, aber das habe ich jetzt nicht gespürt, oder? Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht einmal wen kennt, der Corona hat. Und dann hat es aber geheißen, das ist jetzt voll dringend, das müssen wir jetzt machen. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch dringende Sachen, die ich jetzt nicht aktiv spüre, wo aber einfach auch kein politischer Stress da ist. Was dann heißt, ja, das werden wir schon machen
irgendwie. Ja, das stimmt. Aber andere Frage, oder? Also grundsätzlich so, ich finde, der Politiker und Politik, das hat ja Daseinsberechtigung. Und, und das ist ja, also dass man das einmal klarstellt. Ja. Die haben eine Daseinsberechtigung. Ja, und Gesetze auch. Ja. Nicht, dass du das Gegenteil behauptet hast.
Nein,
mir geht es jetzt eigentlich viel mehr um den Punkt, dass das sind Faktoren, die können wir nicht ändern. Aber wir können ja alles andere ändern, oder? Also wir können ja, wenn wir unzufrieden sind mit unserem Wohlbefinden, das können wir ändern. Wir können auch ändern, wenn unsere Beziehung schlecht ist. Das können wir auch ändern. Ja, aber du übernimmst ja auch niemand die Verantwortung.
Selber, das, was wir selber nur machen können, ist Symptombekämpfung. Ursachenbekämpfung, das können wir auch machen, aber dann nur wir aus Gesellschaft und wir aus Gesellschaft, wenn wir Politik bestimmen. Dann geht's. Aber du kannst dich ja psychotherapeutisch und physiotherapeutisch begleiten lassen, weil du so einen letzten Job hast, wo du an dir selber zweifelst und wo du alles wehtut, das geht schon. Dann sage ich, Mindfulness, Robert macht jeden Tag seine 20 Minuten Übungen und seine Yoga-Aufgaben oder sonst was, dass er den Kopf frei hat, aber irgendwer muss einmal die Frage stellen, wieso hat der denn nicht generell den Kopf frei? Das ist ja kein normaler Zustand eigentlich von uns, dass wir sagen, uns geht so schlecht. Also der Normalzustand von einem Menschen sollte ja eigentlich sein, uns geht's gut. Und wenn es uns nicht gut geht, dann müssen wir uns überlegen, wieso es uns nicht gut geht und nicht sagen, was können wir tun, damit es uns irgendwann wieder gut geht.
Nein.
Das ist irgendwie so. Und das finde ich, also das finde ich schon, das ist halt so die Frage, ja, was kann man unmittelbar machen? Und dass du natürlich unmittelbar eher Übungen machst und meditierst, als wie es vor, keine Ahnung, was vor der ÖGK oder vor dem Gesundheitsministerium demonstrieren gehst und sagst, wir müssen ein neues System einführen. Das ist auch klar.
Mhm. Genau. Wir reden jetzt schon beinahe um die 50 Minuten.
Ja.
Ich glaube, wir sollten zu den Abschlussfragen kommen. Wir haben noch drei Fragen an
dich. Ja, voll.
Die erste ist, was machst du mit der Werkstätte Wattens?
Was ich mit der Werkstätte Wattens mache?
Ja, also das ist ja ein Projekt geplant, oder?
Genau. Wir machen mit der Werkstätte Wattens den ersten Impact Accelerator in Tirol. Mhm. Also geht es hauptsächlich darum, wir haben einfach unsere Kompetenzen gebunden, die Werkstätte Wattens versucht, wie das ganze Ökosystem in Tirol mehr mit Impact zu machen, was wir natürlich sehr cool finden, dass das jetzt das so ein Thema ist. Und sie sind halt mega kompetent, was das was das Thema Accelerator und so betrifft. Und wir haben in der Vergangenheit halt Inkubatoren gemacht, aber keine Accelerators. Vielleicht kurz zur Erklärung, da geht es hauptsächlich darum, dass man Startups begleitet, aber in unterschiedliche Phasen. Also wir haben bis jetzt immer so begleitet, dass halt am Schluss Projekte entstanden sind und so eine ersten Schritte machen. Und im Accelerator geht es darum, dass die halt weiterentwickelt werden, dass die dann wirklich Marktreife haben und so. Und genau, die sind die Werkstätte Wartens, der Charlie Kleissner und wir. Und wir suchen gerade aktuell Tiroler, Tirolerinnen, die da mitgründen wollen. Also es ist ein sehr offenes Projekt. Es geht jetzt nicht so, dass wir das machen, sondern falls irgendwer Lust hat, in Tirol und ein bisschen Geld und Know-how mitnimmt, dann suchen wir eben auch MitgründerInnen für das Programm. Genau, das machen wir gerade.
Die zweite Frage.
Ja.
Weißt du, also ich stelle die Frage anders. Wir haben im Vorgespräch über etwas gesprochen, was eine leichte Frage ist, aber eine einfache Frage, aber zugleich irgendwie schwierig. Weißt du, welche Frage es war?
Die leicht und schwierig war?
Ja. Was würdest du mit 5 Millionen Euro machen?
Ach so, ja, genau, die Frage.
Ja.
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 Was ist jetzt, also die Frage
ist... Das ist die Frage, ja, also, genau. Ja.
Was ich mit 5 Millionen Euro machen würde?
Ja.
War ist eine gute Frage. Also es ist
so eigentlich... So leicht und so schwierig.
Es ist eine leichte Frage, weil man sich das wahrscheinlich eh schon mal überlegt hat. Und eine schwere Frage, weil es schwer zum Vorstellen ist, wo das Geld herkommt. Aber im Grunde einfach schauen, dass man das Beste daraus macht. Also ich würde es jetzt nicht sinnlos ausgeben. Die 5 Millionen Euro ist bei uns halt, wenn ich mir denke, was wir mit 5 Millionen Euro für Impact erzeugen könnten. Allein, dass entweder der Hub mal gescheit läuft oder was ich auch Projekte kenne, denen man mit 10, 20, 30.000 Euro extrem viel weiterhelfen kann. Und am besten ist dann so eigentlich, wenn man jetzt aus Impact Investing rauskommt, aus dem Bereich, wo wir ja sind, ist es so, dass man am besten die 5 Millionen Euro so investiert, dass sie in einer Zirkulation Impact schaffen, aber im Grunde nicht weniger werden. Das wäre das Ziel, ob man das dann so einfach schafft. Also ob meine Investment Skills dafür ausreichen würden, das glaube ich nicht, aber er hätte vielleicht ein, zwei Personen, bei denen nachfragen könnte, wie das geht.
Die letzte Frage. Mhm. Was möchtest du noch sagen?
Ja, hauptsächlich vielen Dank für die Einladung und für die spannenden Gespräche. Das ist jetzt das dritte längere Gespräch, das wir führen. Das ist immer lustig, sehr deep auch. Genau, und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall viele Leute finden, die mit uns gemeinsam sagen, Tirol ist ein guter Ort für das und dass wir gemeinsam auch den Beweis schaffen können und dass wir Tirol den Fame geben, dass dort soziale und ökologische Innovation zu Hause ist, dass wir positiver auf die Zukunft schauen. Also ich bin ja so immer relativ negativ in der ganzen Diskussion, aber mein grundsätzlicher Ansatzpunkt ist, dass es nicht zu spät ist, dass wir als Menschheit auch viel zu gescheit sind, dass wir als Individuen viel zu cool sind und viel zu nett sind. Also es gibt so wenig ungute Leute eigentlich, oder? Dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass wir so Sachen wie den Klimawandel und so nicht schaffen. Und vor allem, wenn man sagt, es gibt eh Lösungen, wir müssen sie nur umsetzen. Und das Gleiche gilt für einige soziale Herausforderungen auch. Und wir gestalten die Zukunft. Und das sollte man da. Und jetzt geht es halt darum, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Aber eben, ich hoffe, dass sich jeder bewusst ist und das auch machen will und sagt, okay, was kann ich dazu beitragen? Vielleicht bei mir ist da immer der Ansatz als letztes Statement nun gewesen, mit den großen Visionen auch, über das wir schon gesprochen haben, was tut man denn eigentlich oder wie kann man was bewegen? Und ich glaube, man darf nicht zu frustriert sein, weil man als Mensch immer nur einen begrenzten Wirkungskreis hat. Oder und du kannst jetzt, keine Ahnung was, normaler Studi sein mit 5, 6 gute Freunden und tust halt nicht so viel Kontakt, dann geht es darum, dass du die 5-6 Leute beeinflusst, oder? Dass du sagst, hey, schaut hin, da läuft was nicht gut, das können wir anders machen. Dann kannst du einer sein, der einen Podcast hat, oder und sagst, okay, du nimmst deinen Podcast dazu da, dass man Leute einladen, dass man seine Botschaft los wird und so weiter und keine Ahnung, hat dann ein Publikum von, ich weiß nicht, oder 100.000 Leute, keine Ahnung. Und dann kannst, keine Ahnung, also du kannst ein US-amerikanischer Präsident sein, Barack Obama oder sonst irgendwas, und hast auf einmal 70 Millionen Leute, die gewählt haben, oder 60 Millionen Leute, die gewählt haben, und die ganze Welt, die dazuhört. Oder die Sache ist nur, es ist eigentlich wurscht, wie groß dein Wirkungskreis ist. Es geht nur darum, was du aus deinem Wirkungskreis machst. Und es ist irgendwie die gleiche Arbeit, deine eigene Oma zu überzeugen, als wie tausend andere Omas. Es gibt nur die Frage, wie groß ist deine Plattform.
Ja.
Und die kann man beeinflussen. Oft geht das nicht. Aber eigentlich soll keine Bühne zu klein sein.
Es geht, glaube ich, auch gar nicht so, ja, wie groß, sondern wie stark. Es geht ja nie, eigentlich im Unternehmen sollte es nicht darum gehen, wie groß sind wir, sondern wie stark sind wir, oder?
Ja.
Ja.
Oder was haben wir vor einfach, oder? Ja. Das ist so, wieso dann mehr Sachen und was haben wir vor? Und wenn man ein guter Mensch ist und auf zwei Leute Einfluss hat, dann wird es eine gute Sache. Und wenn man ein guter Mensch ist und auf 100 Millionen Leute Einfluss hat, dann wird es auch eine gute Sache.
Ja.
Genau.
Cool.
Danke dir, Robert.
Ja, vielen Dank, Alex. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Gespräch, für die spannenden Gespräche.
Ja.
Und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Vielen lieben Dank, ja, und schaut vorbei im Impact Hub.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.